BFF Art Lab, der Podcast. Gespräche über Fotografie und Kunst.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts, in der wir uns diesmal den Fragen nach der Fotografie und der Kunst aus dem Blickwinkel und den Erfahrungen eines Galeristen nähern möchten. Und zwar aus der Perspektive von Robert Morath von der Galerie Robert Morath in Berlin. Robert, wir freuen uns, dass du dir die Zeit nimmst.
Hallo, guten Tag. Vielen Dank für die Einladung.
Wir, das sind mein Kollege Christian Klant, der ebenfalls aus Berlin zugeschaltet ist, und ich, Florian W. Müller. Hallo Christian.
Hallo Florian und hallo zusammen.
Wir wollen einfach mal loslegen, glaube ich. Wir haben uns einen kleinen Fahrplan zurechtgelegt, aber sind selber natürlich total gespannt, wie das in jedem Gespräch ist, was denn Robert auf unsere Fragen, auf unsere drängenden Fragen antworten kann. Und wir schauen mal, wo die Reise hingeht. Ich bin selber sehr gespannt.
Normalerweise wäre das jetzt der Punkt, an dem eine eloquente Einleitung kommt, wir den Robert vorstellen mit allem, was er schon gemacht hat.
Darauf war ich gespannt.
Ja, wir drehen den Spieß aber um.
Und wir machen es uns einfach.
Ich möchte dich fragen, wer ist Robert Morath?
Robert Morath ist ein Kunsthändler und Galerist in Berlin. Gebürtig in Freiburg im Breisgau, aus dem Schwarzwald. Ich war zum Studium in Hamburg. Ich habe in Hamburg zunächst eine journalistische Laufbahn eingeschlagen. Ich war kurzzeitig als Hospitant bei der Süddeutschen Zeitung in München, aber dann ganz lange bei Gruner und Jahr und bei der Verlagsgruppe Milchstraße und verschiedenen journalistischen Publikationen und Zeitschriften in Hamburg, zuletzt dann beim NDR. Ich hatte Germanistik studiert im Hauptfach und Kunstgeschichte und Journalistik in den Nebenfächern und hatte privat so eine Art Interesse und ja, ein Interesse an der Fotografie entwickelt. Ich war also, bevor ich Kunsthändler und Galerist war, war ich privat einfach Sammler von Fotografie. Ich hatte mich für junge und neue Positionen interessiert und festgestellt, dass es die zu dem Zeitpunkt zumindest Anfang der 2000er Jahre und Ende der 1990er Jahre in Hamburg nicht zu kaufen gab. Da gab es eine andere Fotogalerie und die zeigten Cartier-Bresson und Feininger und solche Leute, wohlverdiente Helden ihrer Zunft, aber an jungen und neuen Positionen gab es da eigentlich praktisch nichts zu sehen. Das änderte sich dann ein bisschen mit der Eröffnung des Hauses der Fotografie. Da war dann natürlich auch Zeitgenössisches zu sehen, aber zu kaufen gab es das in Hamburg nicht. Und als ich so einen Augenblick des Innehaltens hatte und mir darüber Gedanken gemacht habe, ob das wirklich so der richtige Weg für mich ist, der Journalismus, gab es eben mehrere Begegnungen mit Fotografen, mit denen ich befreundet war, vor allen Dingen deswegen, weil wir als Team unterwegs waren, also auf Reportagen hatte ich ja regelmäßig auch Fotografen an der Seite. Ich war also mit vielen Fotografen befreundet und ich saß immer wieder bei Abendessen mit Fotografen, die mir dann sagten, was wir heute gemacht haben, das war sozusagen mein Broterwerb. Aber was mich eigentlich interessiert, sind meine freien Arbeiten. Und dann wurden Schubladen aufgemacht und Kisten aufgemacht. Und die wurden immer wieder weggepackt mit den Sätzen, aber für sowas gibt es keinen Ort. Und es gibt keinen Ort, wo sowas gezeigt oder gar verkauft werden könnte. Und bei einem dieser Abendessen sagte ich dann irgendwann, ja, vielleicht sollte man so einen Ort mal machen. Und dann schauten mich alle an und sagten, ja, und du bist auch genau der Richtige dafür. Und Dann gab es so einen Moment, wo ich zwischen zwei Engagements war. Ich hatte beim NDR gekündigt, weil ich da irgendwie keinen Weg mehr weiter sah und dachte darüber nach, wie es weitergehen sollte. Und dann stolperte ich über einen leeren Raum, den man mieten konnte, mitten in der Hamburger Kontorhausviertel, ganz nah zum Haus der Fotografie. Und den habe ich dann gemietet und dann haben wir wirklich ohne irgendwelche langfristigen Businesspläne oder irgendwas oder irgendeine Art von professioneller Vorstellung davon, wie man so eine Galerie aufbaut, habe ich diesen Raum gemietet. Das war eine kleine ehemalige, kleines Geschäft, ein altes Ladengeschäft. Das hatte 60 Quadratmeter und da haben wir angefangen, junge und neue Fotografen auszustellen. Viele von denen waren Freunde, Enver Hirsch zum Beispiel und solche Leute. Und das war so der Anfang und dann stolperte ich da ehrlich gesagt so ein bisschen aus so einer Mischung aus Naivität und Mut irgendwie hinein. Seitdem gibt es Robert Mohr, den Galeristen. Das ist jetzt seit März 2004 so.
Wie bist du dann letztlich nach Berlin gekommen? Weil Hamburg, soweit ich weiß, gibt es schon seit einer Weile nicht mehr.
Ja, das war natürlich viel später. Also 2004 haben wir die Galerie in Hamburg eröffnet. Dann haben wir da so ein bisschen rumdilettiert. Und dann ergaben sich einfach Zufälle. Es gab mal ein sehr schönes Gespräch mit FC Gundlach. Da wurde er gefragt, was es braucht zum Erfolg. Und er sagte, es braucht natürlich Talent und harte Arbeit, aber es braucht auch Fortüne, was er Fortüne nannte, also Glück auf Deutsch. ich hatte ein paar Mal einfach viel Glück und bin immer wieder lustigerweise zum richtigen Moment am richtigen Ort mit den richtigen Leuten zusammengestanden. Und also einer so ein Zufall war zum Beispiel, dass die damalige Geschäftsführerin von Cameraworks auf einer Ausstellungseröffnung bei uns war und am nächsten Tag Elliot Erwitt sie anrief aus New York und sagte, er bekäme den Henry-Nannen-Preis, er müsse nach Hamburg und wo er schon mal da sei, ob man nicht einen kleinen Print-Sale in der Galerie organisieren könnte. Und die Dame war am Vorabend bei uns gewesen und musste dann also zu Elliot Erwitt sagen, es tät ihr leid, aber die Galerie Camerawork hätte ihre Räume in Hamburg beschlossen zu schließen und würde nach Berlin umziehen. Aber sie sei da gerade gestern bei einer Ausstellungseröffnung gewesen und das ist ein engagierter junger Galerist und es ist ein spannender Raum, direkt neben, mehr oder weniger neben dem Haus der Fotografie. Und dann gab sie ihm meine Telefonnummer und dann rief am Tag nach der Eröffnung um 18 Uhr Elliot Erwitt bei mir an. Dann fand ich mich eine Woche später in seiner Wohnung in New York und wir machten eine Auswahl für eine kleine Ausstellung. Und dann wurde die Galerie auf einmal sehr ernst genommen, weil wir dann natürlich auch alle mir auch wirklich gut verkauft dann aus der Ausstellung da in Hamburg. Also das professionalisierte sich dann relativ schnell und seit um 2007, also 3 Jahre nach der Eröffnung, hatten wir unser Debüt in Miami auf der Messe. Und wenn man dann also anfängt als Galerie auf internationalen Messen auszustellen, dann wird es natürlich irgendwann ernst, weil natürlich dann auch wirtschaftlich ganz andere Beträge bewegt werden. Und dann setzte bei mir auch so ein gewisser Hang zum Professionalismus ein und wir haben das dann relativ gut aufgestellt, so das Geschäft. Wir hatten auch einfach Glück, weil zeitgenössische Fotografie aus Deutschland war zu diesem Zeitpunkt gerade sehr angesagt. Ne? Die Düsseldorfer Schule machte international Karriere, Gursky und Struth und Candida Höfer und waren überall, Thomas Ruff hatten riesige Karrieren gestartet. Und auf einmal war also zeitgenössische Fotografie aus Deutschland war sozusagen das, wonach alle suchten. Es gab aber zu diesem Zeitpunkt, wie gesagt, kaum Galerien in Deutschland, die zeitgenössische Fotografie angeboten hätten. Es gab nach wie vor eine einzige zweite Galerie in Hamburg und die bot nach wie vor Cartier-Bresson an. Und dann hatten wir als mit unserem Programm einfach auch da wieder Glück, dass wir so zeitgeistig da irgendwie gerade gefragt waren. Und das ging dann relativ schnell und dann haben wir relativ schnell auch international ein ganz schönes Netzwerk aufgebaut. Und je länger und je mehr wir auf internationalen Messen ausgestellt haben, 2009 war ich dann schon zum ersten Mal auf der Paris Photo, seitdem ja jedes Jahr. Und je mehr internationale Kontakte und Kunden wir hatten, desto häufiger hörte ich, es ist so schade, dass wir in Hamburg sein mit der Galerie sind. Sie kämen schon regelmäßig nach Deutschland, aber dann seien sie eigentlich immer in Berlin. Und ich hatte irgendwann das Gefühl, um sozusagen mit diesen Kontakten, die wir da geknüpft hatten, auch in Kontakt zu bleiben und einen regeren Austausch zu haben, müsste ich irgendeine Art von Präsenz in Berlin haben. Und dann haben wir 2010 so einen kleinen Projektraum hier in Berlin eröffnet, den nannte ich Schauraum. Der war gleich um die Ecke von wo wir heute sind, in der kleinen Hamburger Straße. Auch wieder ein kleines altes Ladengeschäft. Und da haben wir nur samstags aufgemacht und haben ausgewählte Ausstellungen aus Hamburg dann auch hier gezeigt. Und ich war immer samstags hier oder regelmäßig hier. Und das habe ich mir 5 Jahre lang angeschaut. Und dann hat sich einfach immer mehr Zeit und Arbeit hier nach Berlin verlagert und dann fand ich irgendwann diese Räume, in denen wir jetzt sind, in der Linienstraße 107. Die Entscheidung, nach Berlin zu kommen, war also erstmal rein geschäftlich und wurde aber lustigerweise vom Raum getroffen. Also ich habe diese durch Zufall diese Räume gefunden, in denen wir jetzt sind und war so begeistert von diesen Räumen, dass ich unbedingt in diesen Räumen arbeiten wollte. Und das bedeutete eben, dass wir die Galerie umziehen würden, denn beides, also sowohl diese großen Räume hier in Berlin als auch in Hamburg, machte wirtschaftlich wenig Sinn. Zumal Hamburg zwar eine wunderschöne Stadt ist und ich habe da sehr gerne gelebt, 20 Jahre lang, aber es ist jetzt keine Stadt, wo so ein übersteigertes Interesse an visueller Kunst zu vermerken wäre. Hamburg ist eine Stadt, die sich viel mit Musik beschäftigt. Es gibt dort fantastisches Tanz- und Ballettensemble. Es gibt dort die Elbphilharmonie. Es gibt dort eine großartige Oper und tolle Orchester und die Musicals natürlich, für die auch die Touristen in die Stadt kommen, die nach Hamburg kommen. Was Malerei und bildende Kunst betrifft und visuelle Kunst betrifft, ist Hamburg kein wichtiges Zentrum, sagen wir so.
Ist das in Berlin jetzt anders? Also naja, man Berlin hört ja Berlin immer so, man hört, Berlin ist kreativ, aber es ist kein Geld in der Stadt. Und,
ja, aber im Gegensatz zu Hamburg gibt es in Berlin Besuch. Hamburg hat natürlich auch Touristen, aber die Touristen, die nach Hamburg kommen, kommen für die Musicals und für den Hafen. Und Berlin durch seine Vielzahl an Museen und staatlichen Sammlungen, Bundessammlungen und Galerien zieht natürlich auch ein internationales Kulturpublikum an und ein Kunstpublikum an, die eben nicht nach Hamburg reisen. Von Hamburg aus mussten wir uns immer sehr strecken. Es gab in Hamburg wenig Interesse und keinen wirklich ernstzunehmenden lokalen Markt. Das spiegeln übrigens einfach auch die Zahlen. Ne? Also in Hamburg gibt es 30 Galerien, in Berlin sind es 530 plus. Also das ist überhaupt gar kein Vergleich. Und es hat auch für die Aufmerksamkeit und die Sichtbarkeit der Galerie viel getan, dass wir jetzt hier in Berlin sind. Wir werden auch international auf den Messen anders wahrgenommen als Berliner Galerie. Man könnte ja meinen, ob ich jetzt von Hamburg aus nach Berlin fahre, nach Paris fahre oder von Berlin aus, ist eigentlich egal. Ist es aber nicht. Man wird als Berliner Galerie anders wahrgenommen. Ernster genommen auch. Und wir haben eben auch Räume gefunden hier auf der Linienstraße. Als ich hier einzog, war Kicken noch schräg gegenüber. Da war das CO noch vorne im Postvoramt. Hier bei mir direkt auf der Straße sind Kuka und Kuka direkt in demselben Gebäude nebendran. Schräg gegenüber ist Neugier-Riemenschneider. Die Straße runter ist die Galerie Neu. Also die Kunstwerke sind in der Parallelstraße, in der Auguststraße. Also wir sind hier natürlich auch auf so einer Meile, wo Leute, die gar nicht unbedingt speziell zu uns wollten, einfach reingestolpert kommen. Ne? Durch ein großes Fenster, eine große, meist offenstehende Tür. Das heißt, die Leute kommen hier einfach rein. Ich weiß noch, als wir haben am 1. August 2015 diese Räume hier in Berlin eröffnet. Es ist übrigens auch so unter Real Estate-Aspekten interessant, dass die 50 Meter Unterschied von der kleinen Hamburger Straße einmal um die Ecke hier in die Linienstraße einen riesigen Unterschied machen, natürlich, was Sichtbarkeit betrifft. Und wir haben am 1. August 2015 hier diese Räume eröffnet und am 2 Tage vorher, also am, ich weiß es nicht, 31. Juli habe ich hier die Ausstellung gehängt mit José Pedro Cortés und Simon Baker, damals Kurator für Fotografie an der Tate Modern in London, lief vorbei, er kannte mich, er kannte José Pedro Cortés, kam rein und sagte, ach, hier bist du. Dann fand er die Arbeit schön und lief dann weiter. Wahrscheinlich war er auf dem Weg zur CO oder so. Aber der wäre natürlich auch eine Woche früher schon dort entlang gelaufen. Nur da war ich noch 50 Meter weiter um die Ecke in der kleinen Hamburger Straße. Und er hätte mich schlicht und ergreifend nicht gesehen. Er wäre nicht einfach bei mir reingelaufen. In Hamburg schon 5-mal nicht. Und also schon bereits am Tag vor der Eröffnung war mir klar, dass das die richtige Entscheidung war, hier nach Berlin zu kommen und in diese Räume zu gehen. Und die Geschäftsentwicklung der letzten 6 Jahre hat das dann weiter bestätigt.
Wenn du jetzt mit einer Galerieexpertise von fast 20 Jahren mal zurückschaust oder vielleicht nicht zurückschaust, sondern zum jetzigen Zeitpunkt, wofür steht die Galerie Robert Murat heute?
Ich versuche nach wie vor ein Ort zu sein, an dem junge und spannende und neue Positionen entdeckt werden. Das war der Anspruch, als ich vor 16 Jahren angefangen habe. Und das ist natürlich schwierig aufrechtzuerhalten, denn man entwickelt ein Programm und ich habe mit Anfang 30 angefangen, inzwischen bin ich 50 und die Fotografen, die wir vertreten, sind mit mir zusammen gealtert. Die sind also im Fall von Leuten wie Hans-Christian Schenk oder Peter Wielobreski oder so natürlich auch keine neuen oder Entdeckungen mehr. Auch mit Jessica Backhaus, die wir aktuell gerade zeigen, habe ich bereits 2008 die erste Ausstellung gemacht. Aber es sind doch alles Künstler, die jetzt auf jeden Fall immer noch neue und spannende Arbeiten zeigen, also aktiv arbeiten. Wir machen wir vertreten keinerlei Nachlässe zum Beispiel. Also wir haben ausschließlich zeitgenössische und arbeitende Fotografen im Programm. Und ich versuche das Programm immer wieder durch Gastbeiträge zu erweitern. Man kann natürlich die Repräsentation nicht ewig vergrößern. Also ne, wir sind ein kleines Team. Ich habe einen Mitarbeiter und es gibt noch ein paar Assistenten, die ab und zu mal reinkommen, wenn wir beide auf Messen sind. Aber ansonsten war es das. Das ist wirklich ein kleines Team. Wir vertreten 25 Leute. Sehr viel mehr als das kann man rein rechnerisch einfach nicht leisten, so als kleine Galerie. Und wenn alle 25 arbeiten und ein Buch nach dem anderen machen, dann ist man auch ordentlich hinterher immer mit Ausstellungen, weil man natürlich auch jede neue Arbeit und jedes neue Projekt dann auch zeigen will. Ich habe aber doch immer wieder die Möglichkeit gehabt, dazwischen dann auch mal Gastausstellungen zu kuratieren. Das war im letzten Jahr Max Pinkers, den wir zum European Month of Photography gezeigt haben. Im Jahr davor war es John DeVola. Nun definitiv auch keine Neuentdeckung mehr, aber meiner Meinung nach eine wichtige Position, die in Europa unterrepräsentiert ist nach wie vor. Und wir haben schon auch, also mit so Leuten wie Lia Dahies und Andrea Grützner und Morten Lange, eine ganze Reihe von Fotografen, die nach wie vor Anfang 30, am Anfang ihrer Karriere stehen und wo ich hoffe, dass wir durch unsere Arbeit ein bisschen dazu beitragen können, dass diese Karrieren belastbar fortdauern. Und ab und zu ganz selten, also ich sag mal alle 3-4 Jahre, gibt es auch eine neue Position, die fest aufgenommen wird ins Programm. Aber ja, also es sind nach wie vor, hoffe ich, Positionen, die das Feld bereichern, die neue Impulse geben. Ich bin von Anfang an ja auch mit sehr großer Absicht kein Kunsthändler geworden. Insofern war meine Antwort auf deine allererste Frage, Florian, vielleicht falsch. Es gibt ja doch einen großen Unterschied zwischen Galeristen und Kunsthändlern.
Die Kunsthändler heißt jetzt eine Steilvorlage.
Willst du kurz fragen oder soll ich die Antwort gleich weiterreden?
Ich würde das gerne noch ein kleines bisschen aufschieben, weil das ist ja so der Nukleus unserer ganzen Podcast-Reihe, an der wir arbeiten, dieser Fragestellung ein bisschen tiefer auf den Grund zu gehen. Was mich aber erst noch interessiert, eine ganz pragmatische Frage. So, wie sieht denn ein, wenn du nicht gerade in Paris bist oder in London oder auf einer anderen großen Messe, wie sieht ein ganz normaler Arbeitstag für dich als Galerist aus?
Ich glaube, das Spannendste oder der Hauptgrund, warum ich das nach 16 oder 17 Jahren immer noch so wahnsinnig gern mache, ist, dass es keinen typischen Arbeitstag gibt. Es sieht jeder Tag Gott sei Dank ganz anders aus. Die Arbeit in der Galeriearbeit hat zum Beispiel hinter den Kulissen einen durchaus hausmeisterlichen Aspekt und einen sehr handfesten, also wenn man im Lager steht und Crates aufschraubt oder wieder zuschraubt oder Arbeiten einsortiert oder aussortiert oder zum Versand fertig macht. Also es gibt so einen ganz handwerklichen Aspekt und handfesten Aspekt von Galeriearbeit, den ich sehr mag, muss ich ehrlich sagen. Also ich das schätze ich irgendwie so, körperlich auch zu arbeiten. Es gibt Tage, in denen die Galerie ganz ruhig ist, dienstags und mittwochs und donnerstags zum Beispiel. Ist man dann hauptsächlich am Telefon und schreibt E-Mails. Freitag und Samstag sind so die beiden wichtigen Besuchertage. Da stehe ich eigentlich die ganze Zeit im Raum und bin im Gespräch mit Besuchern. Ich bin viel unterwegs und besuche unsere Künstler in ihren Ateliers und schaue mir neue Sachen an. Ich bin unterwegs für Ausstellungseröffnungen, wo wir Leihgaben hingegeben haben. Ich bin unterwegs für Mappentermine. Ich schaue mir Meisterklassen-Absolventenausstellungen an. Ich besuche Sammler, ich besuche Kuratoren. Also es ist einfach auch eine relativ intensive Reisetätigkeit. Zumindest war das bis zur Pandemie so, dass man einfach auch wirklich viel unterwegs war. Und insofern ist, glaube ich, die Haupteigenschaft des Galeristendaseins, die mich daran fasziniert hat von Anfang an und heute immer noch mir so viel Freude macht, ist, dass man sehr geländegängig sein muss und jeden Tag andere Herausforderungen vor sich hat oder andere Programme vor sich hat und an einem Tag sitzt man mit einem Sammler zusammen und unterhält sich intensiv über einzelne Positionen. Am nächsten stehe ich schwitzend im T-Shirt im Lager und verschraube die Crates für die Versendung von Leihgaben nach Schweden oder weiß was ich wohin. Also es ist einfach ein sehr abwechslungsreicher Beruf und das ist das, was mir so viel Freude macht.
Jetzt hast du einen sehr vielseitigen Arbeitsalltag beschrieben und das hört sich für mich ganz wunderbar an. Und nur vielleicht mal die andere Seite. So, was sind die Herausforderungen, denen du dich vielleicht auch notgedrungen stellen musst?
Redundanzen. Also, wenn eine Ausstellung 2 Monate oder gar 3 Monate im Raum hängt, führt man natürlich ungefähr 30 Mal am Tag dasselbe Gespräch. Und das muss dann immer so abgeliefert werden, dass es sich immer noch frisch und interessant und euphorisch anhört und begeistert. Das ist manchmal nicht so einfach. Es werden natürlich auch von Besuchern ganz unterschiedliche Anforderungen an unsere Vermittlungsaufgabe gestellt. Also manche wollen ganz in Ruhe gelassen werden, manche suchen sehr intensiv das Gespräch, manche kennen sich wahnsinnig gut aus, manche stehen zum ersten Mal in der Fotogalerie und haben keine Ahnung. Und jeden muss man natürlich irgendwie so auf Augenhöhe treffen und mitnehmen können. Aber da gibt es dann, kann man sich ja vorstellen, durchaus auch Momente, wo man denkt, so, oh Gottes Willen, muss ich diese Frage jetzt wirklich nochmal beantworten? Aber klar muss man das. Und dann gibt es übrigens auch einfach körperliche Herausforderungen. Also eine Woche auf der Paris Photo, jeden Tag 10 Stunden stehen und quatschen und quatschen und quatschen, das ist wirklich einfach anstrengend, ja. Dann nimmt man am nächsten Morgen sein Magnesiumpulver und versucht genug Schlaf zu bekommen und trinkt ordentlich und hofft, dass die Stimme das durchhält die Woche. Im Grand Palais übrigens schwierig, da ist die Akustik so derartig schlecht, dass man schon am zweiten Tag ein Kratzen im Hals hat und kaum noch reden kann, weil man die ganze Zeit so rumbrüllen muss. Das sind einfach auch ganz konkrete körperliche Herausforderungen. Wenn man dann ein Eröffnungswochenende hinter sich hatte, und das ist ja auch, kann ja auch anstrengend sein, dann so zwei Tage hintereinander im Raum so eine neue Ausstellung zu lancieren sozusagen, und dann muss man aber am Sonntag auf den Flieger, weil am Montagmorgen dann Aufbau auf irgendeiner Messe ist, und dann hat man da einen Aufbautag und dann geht es am Dienstag weiter mit Messe. Also das kann einfach ja auch körperlich einfach anstrengend sein. Und da beneide ich dann ehrlich gesagt manchmal die Kollegen, die größere Teams haben, die dann so zur Vernissage einfliegen. Das ist so die Herausforderung. Also bin jetzt 50 Jahre alt, ne? Also gibt schon auch so die Tage, wo ich abends denke, I'm getting too old for this shit.
Ich finde es aber toll, dass man hier sieht, wie sich da die einzelnen Stationen deines Werdegangs auch wieder treffen. Also das, was du gerade beschrieben hast, das ist ja pure Kommunikation, die ja einen ganz, ganz großen, wichtigen Teil deiner Arbeit wahrscheinlich ausmacht.
Das ist meine Arbeit.
Ja, eben.
Meine Arbeit ist Kommunikation, natürlich, klar.
Wir kommen aber mal von dieser Kommunikation, also von diesem von dem Handwerk des Galeristen, das, was du eben beschrieben hast, nochmal ein bisschen auf die Perspektive mehr von oben runter auf die Fotografie und die Kunst. Und wenn man die Fotografie in der Kunst sich betrachtet, für dich, was hat die Fotografie in der Kunst für einen Stellenwert heute?
Naja, man muss natürlich da ein bisschen differenzierter betrachten, welche Spieler es da gibt und welche verschiedenen Formen der Fotografie in der Kunst stattfinden. Es war zum Beispiel für mich immer eine interessante Frage zu sehen, dass es bei den großen Auktionshäusern sogenannte Photography Sales gibt. Die finden meistens am Nachmittag statt. Da findet man dann Arbeiten von Leuten wie Stephen Shore oder William Eggleston oder Robert Adams oder so. Und dann gibt es aber auch in den total glamourösen Abend-Sales von Contemporary Art, da taucht die Fotografie natürlich auch auf. Das sind dann Arbeiten von Thomas Demand oder Jeff Wall oder Wolfgang Tillmanns. Und ich habe mich immer gefragt, wer trifft eigentlich im Auktionshaus die Entscheidung, ob eine Arbeit in den etwas langweiligen, etwas staubigen Nachmittags-Sale geht oder in die glamouröse Abendveranstaltung. Und ich habe festgestellt, dass es Fotografie gibt, die im Grunde genommen eigentlich gar nicht für ihre fotografischen Qualitäten bewertet wird, sondern die dient dazu, künstlerische Aspekte, künstlerische Konzepte zu illustrieren. Also, wenn Thomas Demand Papierskulpturen baut, um sie zu fotografieren, um sie dann wieder zu zerstören und sich in diesen Skulpturen ja immer mit mysteriösen Orten beschäftigt, dann findet die Auseinandersetzung mit diesem Konzept statt, dann findet die Auseinandersetzung mit dieser Vorgehensweise statt. Aber fotografisch, was den fotografischen Blick betrifft, der ist ja in diesem Fall eher nebensächlich. Jeff Walls Arbeiten sind reine Konzeptarbeiten, die am Ende dann fotografiert werden, aber die Arbeit findet ja eigentlich statt, bevor das Foto entstanden ist. Cindy Shermans Selbstinszenierungen, da geht es um die Selbstinszenierung und nicht, das ist ja unter fotografischen Aspekten jetzt nicht besonders spannend, die steht im Studio und drückt auf den Selbstauslöser, das ist ja jetzt unter fotografischen Aspekten nicht weiter interessant. Also ich habe festgestellt, dass der Kunstmarkt, der klassische zeitgenössische Kunstmarkt oder der klassische Markt für zeitgenössische Kunst, die Arbeiten honoriert und schätzt und auch hoch bepreist, die sozusagen illustrierte Kunstkonzepte sind. Das ist nämlich das, was der Kunstmarkt auch versteht und der klassische Kunstsammler auch versteht.
Also da, wo das Medium in den Hintergrund rückt.
Ja, wo das Medium Mittel zum Zweck ist. Mhm. Das ist sozusagen ein Konzeptkünstler, der als Ausdrucksform die Kamera zur Kamera gegriffen hat. Aber dann gibt es natürlich auch die Künstler, die zur Kamera greifen, weil sie, wie Joy Marowitz so schön gesagt hat, sehen wollen, wie die Welt aussieht, wenn man sie fotografiert. Also wo es um einen fotografischen Blick geht, wo es um eine Betrachtung der Welt durch die Kamera geht. Das sind sozusagen so die beiden Hauptgruppen von fotografischer Kunst, die am Kunstmarkt stattfindet. In der Fotografie ist natürlich deswegen die Abgrenzung zwischen Kunst und Kunsthandwerk so schwierig, weil es natürlich auch einen riesigen handwerklichen Aspekt in der Fotografie gibt. Es gibt Produktfotografie und Modefotografie und Tatortfotografie bei der Polizei. Also es gibt ja alle möglichen Arten von Fotografie gar nicht immer mit Kunstabsicht gestaltete Bilder. Und dann gibt es aber natürlich Grenzgänger. Man findet natürlich in fotografischen Auktionen oder in Auktionen oder am Markt für Fotografie auch Modefotografie. Ob das jetzt Klassiker sind wie Irving Penn oder Richard Avedon oder zeitgenössische Modearbeiten. Aber da verschwimmen die Grenzen natürlich deutlich und es ist gar nicht so einfach, da abzugrenzen, was ist jetzt sozusagen Auftragsarbeit und Oberflächengestaltung und was ist künstlerischer Ausdruck. Spätestens bei Wolfgang Tillmanns kann man ja beobachten, wie das alles vollkommen ineinander verwächst und irrelevant ist, diese Unterscheidung. Deswegen ist in der Fotografie die Frage danach, was macht die Fotografie zur Kunst? Deswegen so schwer zu beantworten, weil die Fotografie gibt es ja gar nicht. Es gibt Künstler, die feststellen, dass das, was sie sagen oder erzählen wollen, sich am besten mit der Kamera erzählen lässt. Und dann gibt es Handwerker, die Auftragsarbeiten erstellen und dabei natürlich aber zum Teil großes Talent entwickeln und dann auch am Markt durchaus mit limitierten Abzügen vertreten sind. Aber die Grenzziehung ist eigentlich unmöglich und so wie auch ja die Definition von Kunst immer schon schwierig war. Es gab Anfang der 90er Jahre eine Retrospektive kurz nach seinem Tod von Robert Mapplethorpe in Cincinnati. Die war vorher schon in anderen Museen gezeigt worden, ohne dass sie großen Aufruhr herbeigeführt hätten. Aber in Cincinnati gab es eine Family Value League oder irgendwie sowas ähnliches, die also einen Sturm der Entrüstung entfachten. Und die Ausstellung sollte unter dem Vorwurf der Pornografie eben verboten und geschlossen werden. Und das zog weite Kreise. Am Ende gab es sogar eine Anhörung im Senat und der republikanische Senator Jesse Helms wurde gebeten, in der Anhörung zu definieren, was denn eigentlich Pornografie sei und was Pornografie von der erotischen Fotografie unterscheide. Und seine sehr schöne Antwort war, genau erklären kann ich es nicht, aber ich erkenne es, wenn ich es sehe. ich würde mir die Aussagen republikanischer Senatoren sonst nicht so eigen machen, aber in diesem Fall mochte ich das irgendwie eigentlich ganz gern. Genau erklären kann man es nicht, aber man weiß es, wenn man es vor sich hat.
Wunderbar. Viele von den Aspekten, die du gerade genannt hast, was die Fotografie in der Kunst als Fotografie oder auch als Kunstwerk im Vergleich zu anderen darstellt, da gibt es verschiedene Hürden. Über diese Hürden sprechen wir später noch. Ich möchte einmal noch so eine Perspektive von dir als Galerist hören, wenn ich dir die Frage stelle, was für eine Bedeutung beziehungsweise was für eine Aufgabe haben denn Galerien, auch im Vergleich zu Museen beispielsweise. Du hast gerade viel über Kommunikation gesprochen und über deine Aufgabe als Kommunikator im Sinne des Fotografen, der Fotografin. Aber was für Aufgaben haben Galerien noch?
Na, Galerien sollen vor allen Dingen unterstützen. Jetzt kommen wir vielleicht zu dem von mir vorhin angesprochenen Unterschied zwischen Kunsthändlern und Galeristen. Kunsthändler kaufen eine Arbeit an einem Ort A und verkaufen ihn an die gleiche Arbeit an einem Ort B und hoffen, dass der Verkaufspreis bei B höher war als bei A und daraus entsteht ihr Geschäftsmodell. Meistens gibt es gar keinen direkten Kontakt zu den Künstlern, ganz oft sind die Künstler tot, Hauptsache berühmt. Natürlich gibt es viele gute Gründe für Kunsthändler, es ist nur eben was mich nicht weiter interessiert hat. Galerien sind meiner Meinung nach Netzwerke, sie stellen einen Kontext her. Galerien sind natürlich auch sowas ähnliches wie ein Brand, also die Marke konstituiert sich aus der Gruppe von Künstlern, die man da zusammengeführt hat oder dieses Programm, was man da kuratiert. Und vor allen Dingen, wenn junge Künstler die Galerie zur Galerie kommen, dann ist unsere Aufgabe natürlich vor allen Dingen erstmal ganz einfach sozusagen ganz strategisches Karriereplanung. Also mit dieser Arbeit, welcher Kurator muss das sehen? Welcher Verleger sollte das am besten veröffentlichen? Wann kann man das unter Umständen auf welchem Festival zeigen? Welcher Kurator arbeitet gerade zu welchem Thema, an welcher Gruppenausstellung und hat man da nicht was im Programm, was man da mal vorschlagen könnte? Also es geht vor allen Dingen erstmal darum, Sichtbarkeit herzustellen für die Arbeit, die sozusagen zu penetrieren am Markt, das ist oft langwierig, also dann nimmt man es mal auf eine Messe mit, da verkauft man nur noch keine einzige Arbeit, dann nimmt man es mit zur nächsten Messe und in der Zwischenzeit gab es aber vielleicht eine Teilnahme an einer Gruppenausstellung da oder an einer Museumsausstellung da. Also ich glaube, die Galerie ist sozusagen im Grunde genommen eigentlich so eine Art Agentur oder Management, die dafür da sein soll, die Arbeiten zu vertreiben. Wir sind natürlich dafür da, dass die, damit die Künstler ein Auskommen haben. Also wir generieren ein Einkommen für unsere Künstler. Wir sind natürlich per Definition eine privatwirtschaftliche kommerzielle Unternehmung mit Gewinnerzielungsabsicht. Das ist mal der Hauptunterschied zum Museum. Klar, wollen wir verkaufen. Gute Galerien sind meiner Meinung nach aber immer die, die da einen langen Atem entwickeln und wissen, dass sie über Jahre erstmal investieren müssen in eine Position, bevor da dann auch Gewinne abfallen. Und deswegen fällt es übrigens auch so schwer, neue Positionen mit ins Programm zu nehmen, gerade junge neue Positionen mit ins Programm zu nehmen. Denn es geht ja nicht darum, denen eine Ausstellung einzurichten bei uns im Raum, sondern es ist ein langfristiges Commitment und ein langfristiges Bekenntnis zu einer Position, die man mit allem, wofür die Galerie dann irgendwann steht, vertreten will und auch verteidigen muss am Markt, auch gegen Kritik verteidigen muss. Oder will. Und irgendwann entsteht durch so eine Galerie dann eben auch so eine Art familiäres Netzwerk von Freunden, wenn alles gut läuft, die sich gegenseitig helfen. Und im Zentrum dieses Netzes sitzt der Galerist und versucht irgendwie einen Überblick zu bewahren und alle Fäden irgendwie in der Hand zu halten und Querverbindungen herzustellen. Im Grunde genommen ist die Aufgabe der Galerie eine Transferleistung. Im Grunde genommen muss der Galerist einfach schnell im Kopf sein. Und wenn er bei einem Abendessen neben einem Kurator sitzt und der Kurator erzählt mir, ach, und ich arbeite da an so einem spannenden neuen Projekt zum Thema XY, dann muss man sozusagen alles, was man in den letzten Monaten an neuen Arbeiten bei den Atelierbesuchen so gesehen hat, parat haben und sagen können, du, da hat die Andrea Grützner gerade eine ganz spannende neue Arbeit gemacht zu dem Thema, das schicke ich dir morgen mal. Ne? So. Und weil bei diesen Abendessen die Künstler meistens nicht selber dabei sitzen, ist das die Aufgabe des Galeristen.
Ich fasse das mal zusammen, das, was du gerade gesagt hast und was du vorher gesagt hast. Die Arbeit des Galeristen ist also die des Coaches, des Managers, des Agenten und er hat hausmeisterliche Aspekte.
Ja, genau.
Nicht gut. Du hast genau. ein paar Orte, hast du im Laufe dieses Gesprächs schon angesprochen, Miami und Paris und noch weitere mehr. Welche Bedeutung haben denn Messen für dich als Galerist?
Naja, also Messen sind natürlich vor allen Dingen Verkaufspunkte, logischerweise. Das ist der klassische Outreach. Also wir sitzen hier in Berlin und machen hier unsere Arbeit, aber in New York oder in Miami oder in Paris kommt natürlich ein großer Publikumskreis zusammen, der nicht hier in Berlin vor Ort unsere Arbeiten sehen kann. Und Messen sind dafür da, dort Sichtbarkeit für die Positionen herzustellen, die man selber für wichtig hält. Gleichzeitig wollen wir dort natürlich auch verkaufen. Jeder Messeauftritt ist natürlich auch ein enormes Investment. Das ist ja alles immer schrecklich teuer. Also man muss am besten auch gut verkaufen. Und dann sind Messen natürlich auch Kommunikationsorte. Das ist ein ganz wichtiger Aspekt, der jetzt in den letzten 2 Jahren natürlich, selbst wenn Messen eventuell stattgefunden haben, wie jetzt in der letzten Herbstsaison, also 2021 sind ja fast alle Frühjahrsmessen in den Herbst verschoben worden und wir haben dann im September und November sozusagen das gesamte Jahresprogramm absolviert. Also wir haben im September London und Basel gemacht und dann im November die Paris Photo. Das wären diese 3 Messen, oder 4 Messen sind im Grunde genommen eigentlich so unser Jahresprogramm und das haben wir da so in 2 Monaten absolviert und normalerweise gibt es dann da natürlich auch viel Gelegenheit zum Gespräch und abends sitzt man bei Essen irgendwo zusammen und es gibt Cocktails und so. Und das ist natürlich alles ein bisschen weggefallen jetzt während der Pandemie. Also Messen sind Verkaufsorte, sie sind aber natürlich vor allen Dingen auch Kommunikationsorte und Networking-Events, wenn man so will. Ich mag Messen aber auch deswegen, weil sie so eine lustige, fiebrige Euphorie haben irgendwie diese Woche. Ich mag dieses Adrenalinbad, in das man sich da eine Woche lang begibt. Das ist es ist irgendwie gut. Ich habe das so wahnsinnig vermisst, als 2019 und 20 da fast alles, also 20 und Anfang 21 fast alles ausfiel. Ich mag Messen immer und habe mich gefühlt wie so ein kleines Zirkuspferdchen, was nicht in die Manege darf, als die Messen abgesagt waren. Meine Großmutter mütterlicherseits ist Kölnerin und ich kann also viel reden, wie ihr ja hier auch gerade feststellt. Und ich mache das einfach gern. Ich bin gerne im Gespräch mit Leuten. Ich wecke gerne Begeisterung für die Arbeiten, die mich begeistert haben. Und wenn wir sie dann am Ende auch verkaufen, ist es noch besser. Dafür sind Messen gut.
Ja. Ich habe ein bisschen das Gefühl, dass der Robert der unser Skript hier lesen kann, weil ich habe hier als nächste Frage, ich gehe noch mal nach Paris. Köln ist eine wunderbare Stadt. Ich habe dort mehr als 10 Jahre gelebt. Nichtsdestotrotz, Paris Photo. Was hat dich da nachhaltig beeindruckt? Ich war auch dort und ich fand es wahnsinnig voll, wahnsinnig toll. Und ich habe dich, ich bin dankbar, dass ich da 2 Tage rumgelaufen bin und ich bin dankbar, dass ich danach nicht mehr dort rumlaufen und stehen musste. Nichtsdestotrotz, was ist bei dir dort hängen geblieben für dich?
Also du unterschätzt unsere Möglichkeiten, diese Messen wirklich zu betrachten. Ich bin sehr fokussiert, wenn ich auf der Paris Photo stehe oder auf jeder Messe, wo wir selber eine Präsenz haben. Meine Konzentration und Aufmerksamkeit bezieht sich hauptsächlich auf unseren eigenen Auftritt und auf unseren eigenen Stand. Ich habe einen einzigen Rundgang gemacht dieses Jahr. Mir sind 2, 3 Sachen im Kopf geblieben, hauptsächlich die wunderschöne Herbert List Präsentation bei Carsten Grebe, wo ein ganzer Stand mit Vintages von Herbert List zu sehen waren. Das fand ich großartig. Ich mochte wie immer den Stand von Frankl sehr. die Frankl war schon immer für mich eine große Inspiration. Ich fand die schon immer eine fantastische Galerie. Auf jeder Art Basel, auf der ich jemals war, bin ich immer zuallererst auf den Stand von Frankl gelaufen und habe immer gedacht, wenn ich mal groß bin, möchte ich so eine Galerie haben. Ich schätze immer sehr die Präsentation des Kollegen Thomas Zander aus Köln. Das war auch dieses Jahr wieder fantastisch. Der hat einfach ein tolles Programm. Als du vorhin sagtest, was war für dich das Highlight der Messe, da kam mir spontan als erstes diese Herbert-List-Präsentation bei Carsten Grewe, die hat mich wirklich sehr beeindruckt, weil ich in dieser Tiefe in die Arbeit von Herbert List auch noch nicht eingedrungen war. Das fand ich schon sehr, sehr spannend. Also da habe ich tatsächlich was Neues gelernt.
Jetzt haben wir schon über das Thema Qualität so am Rande gesprochen. Ich möchte das gerne etwas konkretisieren und dich fragen, was sind deiner Meinung nach Qualitätskriterien für hochwertige künstlerische Fotografie? Und kann man die vielleicht sogar quantifizieren?
Schwierige Frage. Nö, kann man nicht, glaube ich.
Das heißt, man hat sie vor sich, wenn man sie sieht.
Genau, es ist ein bisschen wie mit der Pornografie. Ich weiß nicht genau, was Pornografie man das, wie man Pornografie definiert, aber wenn ich sie sehe, erkenne ich sie. Wonach ich natürlich immer suche, ist ein neuer Blick auf die Welt. Ich suche nach einer sichtbaren Autorenschaft in der Fotografie und ich suche nach der Fotografie als Membran, die es mir erlaubt, die Welt mit den Augen des Fotografen zu betrachten. Ein bisschen so wie Literatur.
Wunderbare Beschreibung, finde ich übrigens. Mal so eingeschoben.
habe ich mir gerade ausgedacht, nein. das wird mal besser und mal weniger interessant umgesetzt. Und natürlich, um jetzt wiederum, um auf kommerzielle Aspekte zu kommen, um eine Position am Markt zu etablieren, muss es natürlich so eine Art von Wiedererkennungseffekt geben. Also ich muss bei einem Foto sehen, das kann nur die Jessica Backhaus fotografiert haben. Also und das kann man zum Beispiel schwer erklären. Das weiß ich, wenn ich das Bild sehe. Das ist das, was ich suche und das ist das, was künstlerische Fotografie von angewandter Fotografie unterscheidet. Denn da geht es um Oberflächengestaltung, die um Gottes Willen ihre Berechtigung hat und die es braucht, aber es gilt es nicht zu verwechseln mit einem künstlerischen Ausdruck. Ich werde oft gefragt, was ist ein gutes Foto, und ich bin sicher, dass es ein gutes Foto gar nicht gibt, weil die Fotografie in so vielen unterschiedlichen Bereichen eingesetzt wird, dass es das gute Foto gar nicht geben kann. Wenn zum Beispiel von Roland Barthes zu kommen, wenn ein Foto von einem Teller Nudeln dafür sorgt, dass der Umsatz von Barilla um 20% steigt, dann ist das Foto ein gutes Werbefoto. Wenn man mit diesem Foto aber eine künstlerisch relevante Karriere beginnen will, ist man wahrscheinlich eher schlecht beraten. Also deswegen ist das so eine schwierige Frage.
Dann stellen wir diese Frage nicht. Wir streichen sie aus dem Protokoll. Nein, hatten wir auch gar nicht auf dem Zettel hier, aber ich möchte einen Begriff gerne nochmal aufgreifen von dir gerade als Zwischenfrage. Die sichtbare Autorenschaft. Ein schöner Begriff auch. Wir werden immer wieder mal gefragt, beziehungsweise wir fragen es auch selber. Und das ist eine Frage, die man sich in den Fotografenkreisen immer wieder selber fragt, was man in den Workshops dem Nachwuchs auch weitergibt. Ihr müsst eine Handschrift entwickeln. Du sagst gerade, dass diese Handschrift, die kann man nicht beschreiben, aber man erkennt sie, wenn man sie sieht. Also du erkennst sie, wenn du sie siehst. Aber gibt es vielleicht da irgendwelche, ich will gar nicht formale Gesetzmäßigkeiten sagen, aber gibt es vielleicht bestimmte Kriterien, bestimmte Momente, wo du sagst, okay, das ist auch eine Handschrift, weil es gibt ja den Unterschied zwischen einer Handschrift und einer nachgemachten Handschrift, also Kalligrafie quasi übersetzt auf das Schriftbild. Also etwas, was ich nachmache oder etwas, was von mir authentisch kommt, eine intrinsische Handschrift quasi. Gibt es da Momente, wo du sagst, jo, das ist es?
Die gibt es natürlich, aber irrsinnig schwer, das in Worte zu fassen. Es gibt von William Eggleston das schöne Zitat, Pictures and words don't mix well. Wenn man das, was da passiert, beschreiben könnte, braucht man ja kein Bild mehr. Also wenn das, was da an Informationen, an Kommunikation, an visueller Kommunikation passiert, wenn man das alles ausbuchstabieren und in Wörter fassen könnte, dann würde ja auch der Text reichen. Es ist nicht einfach, das zu quantifizieren oder auf eine Formel zu bringen. Deswegen bin ich auch so irrsinnig dankbar, dass ich Verkaufspersonal bin und kein Lehrer.
Verkaufspersonal schreiben wir noch zu der Sammlung direkt unter hausmeisterliche Aspekte.
Ich das ist übrigens, noch mit ein paar
das möchte ich vielleicht doch noch ganz kurz sagen. Wir absolvieren hier ja relativ viele Mappentermine und ich schaue also relativ viele Sachen an und werde natürlich oft, sehe ich mich mit Fragen konfrontiert, die man klassischerweise einem Lehrer stellen würde. Und dann kann ich auch immer nur sagen, da bist du an der falschen Adresse. Ich kann eigentlich nur feststellen, ob es bei mir ins Programm passt und ob es was ist, was mich interessiert.
Was sind das denn für Fragen? Lehrerfragen?
Ja, was kann ich machen, um das besser zu machen? Wenn das, was ich hier zeige, nicht reicht, was mache ich denn dann am besten jetzt? Ich so, du. Also. Wenn ich das wüsste, wäre ich selber. Ja, wenn ich das wüsste, wäre ich selber Fotograf geworden. Also da gibt es manchmal eine Verwechslung. Ne? Wir sind, ich bin ein Händler.
Dann möchte ich da, möchte ich genau da anknüpfen und zwar vielleicht doch mal ein paar Dinge probieren zu quantifizieren. Edition und Bildgrößen. Ja, wir müssen das jetzt irgendwie mal greifen. Das kann ja nicht so schwer sein. Edition ist was, da wird manchmal ein großer Bogen drum gemacht. Ich finde, das ist gar nicht so kompliziert. Welche Auflagen glaubst du, oder vielleicht noch mal von ganz einfach betrachtet. Die Fotografie wird als Gut künstlich verknappt, indem man sagt, man legt ein Werk in einer limitierten Auflage auf. Das wäre dann die Edition. Wie viele Bilder und vielleicht auch in Verbindung mit einer Bildgröße, glaubst du, ist zur heutigen Zeit adäquat?
Also, um sozusagen historisch das zu verankern, die Editierung und Limitierung von Abzügen gibt es ja nicht erst seit der Fotografie, sondern seitdem es reproduzierbare Kunst gibt. Also seitdem es Radierungen gibt oder seitdem es Druckgrafiken gibt. Ne? Also schon Goya oder Rembrandt haben ihre Radierungen nummeriert und danach wurde die Platte zerstört und das war dann eben die Arbeit. So ist das auch in der Fotografie. Problem ist, dass es in der Fotografie Reproduktionen unendliche Reproduktionen ohne Qualitätsverlust gibt. Bei den Radierungen von Rembrandt gibt es ja gute und schlechte Drucke. Natürlich funktioniert Fotografie am Markt nur dann, wenn sie verknappt ist. Natürlich muss die Auflage limitiert sein. Und da kommen wir auch schon zum Hauptproblem, was der Handel mit Fotografie am klassischen Kunstmarkt hat. Nämlich, dass es da nur ein Vertrauensproblem gibt. Das werde ich 100-mal gefragt. Wer sagt mir denn, dass sie nach den 5 nicht noch weitere 5 drucken? Und dann kann ich immer nur sagen, dass der Kreis von Menschen, die sich mit Fotokunst beschäftigen und sie kaufen und sammeln und verkaufen, so überschaubar ist, dass jeder, der da mit den Auflagen schludert, relativ schnell auffliegt. Und das ist das Ende einer Galeristen- oder Fotografenkarriere, wenn Zweifel daran aufkommen, ob die Auflagen streng eingehalten werden oder nicht. Man arbeitet ja nicht jahrelang an einem guten Namen, um den dann derartig leichtsinnig aufs Spiel zu setzen. Also in ganz ureigenstem Interesse werden wir uns immer sehr streng an die Auflagen halten. Zu den Größen kann ich gar nichts sagen, denn ich glaube unbedingt, dass Größen eine künstlerische Entscheidung sind. So wie Maler nicht irgendeine Leinwand vollmalen, sondern die, von der sie glauben, dass das Bild genau diese Größe braucht. So finde ich auch in der Fotografie, dass es Arbeiten gibt, die kleine Kabinettstückchen sind, und es gibt solche, die auf 3 Meter aufgeblasen werden müssen. Insofern zum Format möchte ich gar nichts sagen. Das liegt im Ermessen des Fotografen. Damit bedingt aber möchte ich doch auch feststellen, dass es eben für jedes Bild eine richtige Größe gibt. Ich halte jetzt nicht so wahnsinnig viel davon, wenn Fotografen dasselbe Bild in 8 verschiedenen Größen anbieten. 2 verschiedene Größen finde ich noch in Ordnung. Damit das kann ich irgendwie verargumentieren.
Gott sei Dank.
aber auch da, ehrlich gesagt, also wenn es nach mir ginge, gäbe es für jedes Bild ein Format und dann 5 Stück, am besten noch 3, und das war's. Mhm. Das ist unrealistisch. Es gibt ja auch gerade heutzutage, wo Arbeiten in Projektkontexten verstanden werden und gar nicht mehr als Einzelbilder gelesen werden, muss es natürlich die Möglichkeit geben, auch ein größeres Konvolut zu erwerben. Und das können eben nicht alle 90 mal 180 Zentimeter groß sein, sondern dann muss man es eben auch mit einem kleineren Format arbeiten können. Aber ganz grundsätzlich wäre ich streng, was die Anzahl der Formate betrifft. Also am liebsten eigentlich nur von mir aus nur ein Format. Und die Auflagengrößen sollten 5 auf keinen Fall überschreiten. Ja.
Was hältst du von dem Handgriff 5 plus 2 zu machen?
Also
das
2
ist ja
APs
auch nicht unüblich. So. Genau.
Ja, das sind dann die APs. Die APs, nur kurz zur Erklärung, die Artist Proofs sind natürlich eigentlich historisch irrelevant geworden, denn sie waren früher dafür da, dass sozusagen ein Print beim Fotografen verbleibt, damit er neuere Abzüge, also analoge Abzüge, dann anhand dieses Proofs herstellen kann. Aber wie gesagt, im Zeitalter der Reproduktionsfähigkeit von Kunstwerten ohne Qualitätsverlust ist natürlich eigentlich der AP in seiner ursprünglichen Bedeutung hinfällig. Er wird heute hauptsächlich dafür benutzt, dass sozusagen 1 oder 2 Arbeiten beim Künstler verbleiben, damit dann zum Beispiel Ausstellungsbeteiligungen möglich sind oder damit auf jeden Fall ein sozusagen Belegexemplar sozusagen beim Künstler verbleibt. Viele Künstler machen 2 APs und verkaufen dann noch einen von den beiden APs, wenn die Auflage ausverkauft ist. Aber ursprünglich und eigentlich gibt es Auflagen und dann APs, und eigentlich sind die APs unverkäuflich. Ursprünglich mal plus 1, inzwischen gibt es eine ganze Menge Künstler, auch bei uns im Programm ganz viele, die mit 2 APs arbeiten. Das finde ich absolut legitim und zulässig.
Wenn die Bilder jetzt bei dir in der Galerie hängen oder vielleicht auch du ein Gespräch mit einem Künstlerin oder mit einer Künstlerin und einem Künstler aus deinem Programm im Gespräch bist, welche Bedeutung haben die Produktionstechniken, also analog geprintet, digital geprintet, Inkjet, Handabzug?
Du, ich nehme, was kommt. Also das ist absolute künstlerische Freiheit und die Entscheidung des Künstlers. Ich kann ihm sagen, dass es gerade, wenn es um Museumsankäufe geht, ich es mit klassischen analogen Abzügen inzwischen wegen der Lichtechtheit Schwierigkeiten habe. Museen kaufen eigentlich nur noch Pigmentprints mit hohen Lichtechtheitsgarantien. Aber wenn ich mir dann anschaue, was zum Beispiel Bernhard Fuchs mit klassischen C-Prints macht, ich würde immer natürlich seiner Entscheidung folgen, und wenn der weiter klassische C-Prints macht, dann freue ich mich und dann zeige ich sie und dann erkläre ich den Kunden halt, dass sie damit vorsichtig sein sollen und sie in ihrer lichtdurchfluteten Dachwohnung eben nicht direkt nach Süden auf die Wand hängen.
Wenn ich jetzt mir vorstelle, dass du als Galerist Unternehmer bist, ne, mit Gewinnerzielungsabsicht, du hast das eben ganz gut auf den Punkt
gebracht. Das habe ich nur fürs Finanzamt gesagt.
Und du sagst jetzt, die Auflage sollte eine überschaubare Größe haben. Wie siehst du es mit Unikaten? Weil als Galerist kannst du ein Unikat de facto ja auch nur einmal verkaufen. Damit limitierst du ja auch deinen Umsatz.
Ja, dann muss eben der Preis hoch. Also es ist eine reine Rechenaufgabe, ob ich jetzt eine Arbeit fünfmal für 2.000 oder einmal für 10.000 verkaufe, ist mir doch egal. Ich arbeite wahnsinnig gern mit Unikaten, denn da kommen wir zur zweiten Schwierigkeit der Fotografie im klassischen Kunstmarkt. Bei der Fotografie gibt es keinen wirklichen Entscheidungsdruck. Zumindest nicht in dem Moment, wo man davor steht. Wenn ich auf der Parifitone Arbeit aufhänge und ein Kunde überlegt und denkt nach, dann beneide ich immer sehr die Kollegen, die auf der Art Basel oder wo auch immer Malerei zeigen, weil die können dann sagen, ja, ich kann es ihnen gerne eine halbe Stunde reservieren, aber danach ist es weg. Das heißt, die Kunden haben einen ganz anderen Entscheidungsdruck als bei der Fotografie, wo immer alle davon ausgehen, dann kaufe ich es halt, entscheide ich mich morgen, ist ja eine Auflage, kann ich auch in einem halben Jahr noch kaufen. Das macht uns als Verkäufer sozusagen, wenn man sozusagen eben, das ist ja eine psychologische Situation, so ein Verkaufsgespräch, und man will natürlich niemandem was aufquatschen, ich bin ja kein Gebrauchtwagenhändler, aber ich wäre schon manchmal sehr dankbar, ich hätte dieses Druckmittel und könnte sagen, tja, überlegen Sie sich's. So bis 14 Uhr kann ich die Arbeit für Sie reservieren, aber bis dahin müsste ich eine Entscheidung haben. Insofern, wenn meine Künstler sich entscheiden sollten, in Zukunft nur noch Unikate zu machen, herzlich gern.
Das freut mich zu hören.
Ja, da strahlt der Christian. Ich möchte mal beim Preis bleiben. Gibt es einen Mindestpreis aus deiner Sicht für hochwertige fotografische Kunst?
Naja, die Preisfindung am Kunstmarkt ist so ein bisschen wie die Preisfindung im Luxussegment bei der Mode. Im Grunde genommen verkaufen wir belichtete Stücke Papier für Abertausende von Euro. Das ist natürlich das ultimative Luxussegment am Markt. Und das ist ja ein rein psychologischer Markt. Das heißt, der Markt muss das Bedürfnis nach seinem Produkt selbst herstellen. Was nichts kostet, ist nichts wert, sagt meine Großmutter immer. Insofern muss der Preis sozusagen so gesetzt werden, dass er eine gewisse Wertigkeit darstellt. Er muss natürlich aber auch realistisch sein, gemessen an dem Track Record und an der Biografie des Künstlers. Wenn junge Fotografen direkt von der Akademie schon bei 8.000 Euro für einen kleinen Abzug liegen, dann denke ich mir immer, also, und wohin soll sich das entwickeln? Also, man muss ja bei der Preisfindung auch immer im Blick haben, dass es da ja noch Raum nach oben zur Entwicklung geben soll. Ja, man muss ja, um sozusagen eine gewisse Dynamik in den Preisen zu haben, muss man sie ja ab und zu erhöhen. Also, wenn dann eine große Einzelausstellung im Museum war oder irgendein Anlass war, nimmt man das eben, oder ein neues Buch oder das Buch hat einen Preis gewonnen oder wie auch immer, dann setzt man auch die Preise ein bisschen hoch. Das ist natürlich ein hochpsychologischer Aspekt der Preisfindung. Es gibt keinen Mindestpreis, den ein Bild haben muss, aber es gibt doch einen Preis, unter dem ich sagen würde, ja, dann kann man sich auch ein Print bei IKEA fertig gerahmt kaufen. Also irgendeine Art von, man muss ja immer auch denken, sowohl Galerie als auch Künstler müssen davon was haben. Die Produktionskosten für Rahmung, Prints sind hoch. Wenn man gewisse Standards, Qualitätsstandards an die Produktion anlegt, also zum Beispiel mit nicht reflektierendem Museumsglas arbeitet, dann wird ja alleine schon an Material- und Produktionskosten einiges anfallen. Und dann muss man eben bei jungen Einsteigern am Markt so entspannt wie möglich anfangen, damit einfach auch ein gewisses Interesse für die Arbeit geweckt wird. Man darf es auch nicht zu niedrig ansetzen, wie gesagt, weil man muss ja einen gewissen Respekt vor dem Objekt auch signalisieren. Aber auf der anderen Seite darf es natürlich auch nicht vollkommen aus der Luft gegriffene Fantasiezahlen sein. Ja? Also ich orientiere mich dann eigentlich immer so an den Kollegen, wenn das kostet, was kann dann das kosten und so. Also Preisfindung ist, und Preisfindung hatten wir ja vorhin schon, orientiert sich natürlich auch an der Auflage. Das Unikat oder die kleine Auflage von 3 muss natürlich teurer sein, als wenn ich eine 20er-Auflage mache. Übrigens, eine 20er-Auflage macht auch keiner mehr. Also das war lustigerweise, das hat sich so ein bisschen verändert. Also als ich angefangen habe 2004, da waren so 10er- oder 15er-Auflagen total üblich. Das ist drastisch nach unten gegangen.
Die Preise entwickelst du dann mit deinen Künstlern zusammen? Also gegebenenfalls, dass der Künstler gar keine Ahnung hat und du ihm dann trotzdem, da kommt der Coach dann wieder.
Ja, kommt ganz drauf an. Also es gibt ja auch Künstler, die wir schon sozusagen mid-career-mäßig irgendwie abholen. Die haben dann vielleicht schon eine andere Galerie oder haben schon verkauft in der Vergangenheit oder haben vielleicht nur USA, also wenn es bei amerikanischen Fotografen, die haben dann vielleicht schon Repräsentationen in den USA. Dann gibt es da schon sozusagen eine Preisstruktur, die wir dann einfach nur übernehmen können. Da haben wir immer wieder Schwierigkeiten. Die Amerikaner hauen ganz schön zu. Und gerade wenn jemand dort, also wir hatten jetzt gerade zum Beispiel eine Ausstellung mit Ron Jude. Ron Jude ist in den USA sehr etabliert. Die neue Arbeit hängt gerade im Getty in L.A. Der hatte eine Guggenheim Fellowship vor 3 Jahren. Ne? Also so unter den zeitgenössischen Fotografen eine sehr respektierte, sehr anerkannte Position. Hier in Europa kennt ihn kaum ein Mensch. Trotzdem liegen die mittelgroßen Arbeiten jetzt bei 7.000, 8.000, große Formate bei fast 10. Das muss man hier erstmal irgendwie argumentieren und vermitteln und oft nicht so einfach. Ne? Also ich kriege da manchmal so Preise diktiert, wo ich dann sage, ja gut, das können wir hinschreiben, aber das wird keiner bezahlen hier in Berlin oder hier in Europa. Und dann ist es halt unsere Aufgabe, das über Jahre zu penetrieren und immer wieder zu zeigen und stur zu sein und dann irgendwann hoffen, dass das hier nachvollzogen wird, dieses Preisniveau. Wenn ein junger Fotograf zum allerersten Mal in Erscheinung tritt bei uns und zum allerersten Mal am Markt in Erscheinung tritt bei uns, dann ja, dann berate ich ihn, sagen wir so, was die Preisgestaltung betrifft, ja.
Das Thema sich etablieren und sich bekannt machen, sich einen Namen machen, überhaupt auch mal über den Tellerrand hinaus, über den eigenen Dunstkreis sich bekannt zu machen, wäre das nächste Thema. Was hat denn Social Media für dich für eine Bedeutung? Also für dich als Galerist selber und aber auch für die Künstler, die du vertrittst?
Bei den Künstlern, die ich vertrete, ist das unterschiedlich für uns selber. Also Bernhard Fuchs hat bestimmt keinen Social Media Account. Andere aber natürlich sind da sehr aktiv. Für uns hat es vor allen Dingen jetzt während der letzten 2 Jahre, während der Pandemie, an Bedeutung natürlich deutlich zugenommen. Wir nutzen hauptsächlich Instagram. Also für uns ist auch der Instagram Account inzwischen das Hauptmedium, um News und Updates und Ausstellungsankündigungen und also auch Informationen, wenn Galeriekünstler irgendwo beteiligt sind an einer Ausstellung oder ein neues Buch kommt oder so weiter und so fort. Das kommunizieren wir praktisch alles über Instagram. Das geht sogar so weit, dass ich mache das Instagram-Feed selber und Tobias, der Galerieleiter hier im Raum, der betreut die News-Seite bei uns auf der Website und die News-Seite bei uns auf der Website sind im Grunde genommen eigentlich nur Copy-Pastes von meinem Instagram-Account.
Schon prima, doch.
Ja, er hat auch eine Menge anderer Aufgaben. Also insofern ist Social Media für uns sehr wichtig. Es ist sozusagen neben dem Newsletter, der rausgeht, wenn wir eine neue Ausstellung haben oder wenn irgendeine wichtige Messe ansteht, ist der Instagram-Account ist mit für mich der wichtigste Kommunikation, das wichtigste Kommunikationsmittel mit unseren Besuchern und mit den Kunden.
Wir kommen jetzt zu einer neuen Rubrik in diesem Podcast. Das klingt ein bisschen bescheuert, weil es ist erst die, weiß ich nicht, zweite Folge, die wir hier ausstrahlen. Trotzdem ist es eine neue Kategorie und ich freue mich, dass wir sie vorstellen dürfen. Es folgt nun das Blitzlicht.
Ja, lieber Robert, wir haben ein paar Fragen vorbereitet, die wir nicht als Fragen formulieren, weil davon hatten wir schon eine ganze Menge, sondern wir haben Sätze begonnen und wir möchten dich bitten, die ganz kurz und knapp zu beenden. Und okay. Der erste Satz. Eine gute Fotografin und ein guter Fotograf zeichnet sich dadurch aus, dass...
Okay, da komme ich schon ins Stolpern mit euren Blitzlichtern. Ein guter Fotograf zeichnet sich dadurch aus, dass er keine MeToo-Produkte produziert.
Super. Fotografie wird zur Kunst, wenn...
ich das Bild mitnehme, nachdem ich es betrachtet habe.
Florian.
An aktueller fotografischer Kunst nervt mich...
die Redundanz. Ich weiß nicht, wie viele Bäume im Nebel ich mir noch anschauen soll.
In der aktuellen künstlerischen Fotografie vermisse ich...
kunsthistorische Verortung und Referenz.
Ja, geht doch. Also, ist doch super. Kurze Fragen, kurze Antworten. Ich bleibe bei dieser Rubrik, ich finde die toll. Das lässt uns...
ach, das war's schon?
Ja, das war's schon. Ja, ist ja halt ein Blitzlicht. Jetzt ist die Birne kaputt und wir brauchen einen neuen Blitz. Das lässt uns nämlich jetzt ein bisschen Raum, den ein oder anderen Satz nochmal auf das, was du gesagt hast, zu verwenden. Du hast gesagt, einen guten Fotografen, eine gute Fotografin zeichnet aus, dass sie keine MeToo-Produkte verwenden, fotografieren, zeigen. Was meinst du damit?
Damit meine ich die Fotografen, die sich ein bisschen zu viel Gursky oder ein bisschen zu viel Candida Höfer angeschaut haben und denken, oh, das kann ich auch. Hier bei mir aufschlagen und im Grunde genommen schlechte Kopien von dem zeigen, was es schon gibt am Markt.
Die Frage nach dem Nerven, da waren die Bäume im Nebel. Viele Fotografen gehen jetzt gerade im Geiste ihr Werk durch und denken sich, oh Mist, habe ich auch.
Bäume im Nebel und ungemachte Betten.
Ah.
Davon sehe ich auch eine Menge.
Okay. Ich darf übrigens keine Strandkörbe mehr fotografieren. Würde ich auch zu nicht recht machen. Ja, ich weiß. Ja. Aber ich mache das jetzt erst recht. Na gut.
Es geht sogar so weit übrigens, dass es beim Form, die Kuratoren bei Form hatten irgendwann derartig die Schnauze voll, dass sie mal ein ganzes Buch zum Thema ungemachte Betten gesehen haben, weil sie das so oft gesehen haben, dass es jetzt ein Buch gibt, schon ein paar Jahre her bei Form, das Unmade Beds heißt.
Das ist gut.
Aber nochmal zum Thema Bäume im Nebel. Es gibt ja auch gewisse, ja, ich will gar nicht das Wort Trend sagen, aber es gibt da gewisse Bewegungen, es gibt gewisse Strömungen, es gibt gewisse Dinge, die man auf einmal immer öfter sieht, immer mehr sieht. Das Gegenteil wäre etwas zu fotografieren und dir als Galerist zu zeigen, was du vielleicht so noch nicht gesehen hast, als Genre, als Sujet, als Modell, als was auch immer. Wo ist der Moment, wo du sagst, oh, das könnte was werden?
Naja, eigentlich eben, also die Neuerfindung des Rades ist ja ein bisschen viel verlangt, aber es gibt manchmal neue Interpretationen, die mich einfach begeistern. Das ging mir zum Beispiel so, als ich die Arbeiten von Andrea Grützner gesehen habe. Ich weiß nicht, ob ihr die vor Augen habt. Andrea Grützner fotografiert oder hat ein ganzes Projekt an einem einzigen Ort fotografiert, in einem alten Gutshaus in Sachsen und hat dort klassische Interiors eigentlich fotografiert. Sie hat eine uralte Kamera verwendet aus den 1950er Jahren, die mit so drei Stellschrauben verschiedene Tiefenschärfen, also Raumebenen hat. Und die hat sie alles so verstellt, dass die Perspektivlinien verschwunden sind und der Hintergrund und der Vordergrund gleichberechtigte Flächen im Bild wurden und hat dadurch so ein Abstraktionsmoment gewonnen, der so ganz neue Bilder hat entstehen lassen, aber eben mit ganz alten Mitteln. Ja? Das ist eine alte Linhof-Kamera von 1952. Diesen Gutshof gibt es auch schon seit 150 Jahren. War alles da. Es brauchte nur jemanden, der dann irgendwie auf die Idee kommt, ich schneide mir ein paar Lampen unter den Arm, klebe da verschiedenfarbene Folien drauf, sodass so Lichtformen und Lichtfelder im Bild entstehen. Dann nehme ich noch die Perspektivlinien raus, sodass so eine gewisse Desorientierung entsteht. Und da ist es also einer jungen Fotografin gelungen, vollkommen frische, neue Bilder zu machen, getragen einfach nur von ihrer Handfertigkeit und von ihren Ideen. Und das begeistert mich. Und die Arbeiten von Andrea Grützner wirst du immer sofort erkennen. Und das ist das, was ich suche.
Da sind wir wieder bei dem, was du ganz zu Anfang gesagt hast. Was ist Fotografie? Was ist Kunst? Eben so ganz gestreift diese Frage, dass die Fotografie manchmal nur das Medium ist, manchmal Mittel zum Zweck und manchmal macht man sich die Technik untertan. In ihrem Beispiel das Basteln mit vorhandener Technik und das Rauskriegen, was man denn da noch alles rausholen könnte. Das ist ja auch so ein Aspekt. Da geht es ja gar nicht um das Fotografieren an sich, sondern es ist ja tatsächlich die Kamera als Installationsmedium quasi zu benutzen auch.
Genau. Ich möchte übrigens meine Antwort noch ergänzen. Was gute Fotografen ausmacht, ist, dass sie mir nichts über Technik erzählen.
Ja.
Ich möchte nicht wissen, mit welcher Kamera das fotografiert. Außer es ist so sehr Teil des Konzepts wie bei Andrea Grützner. Aber da kommen wir wieder zu den Belastbarkeiten des oder zu den Belastungen des Berufs. Also wenn mich Besucher hier in der Galerie tatsächlich fragen, mit welcher Kamera ist denn das fotografiert? Das fällt mir inzwischen schon echt schwer. Das ist ein Robert Bonneau hat mal gesagt, es ist so, als würde man einen Koch fragen, mit welcher Pfanne er das gebraten hat. Das ist, finde ich, eine schwierige
Frage. Ich vergebe immer den How Many Megapixel Award, wenn ich in einer Großformatkamera irgendwo stehe und dann Leute sagen, boah, was machen Sie denn da? Und ich so, ja, ich fotografiere hier. Und es kommt fast immer die Frage, How Many Megapixel meine Kamera hat. Und der Erste, der das fragt, der kriegt eine Karte von mir.
Aber das kommt ehrlich gesagt in meinem Fall auch so ein bisschen aus meiner eigenen Geschichte und meiner Herangehensweise an die Fotografie. Ich habe halt nicht Fotografie studiert. Ich habe auch von den technischen Aspekten der Fotografie nur bedingt Ahnung. Ich bin ein Bildbetrachter. Ne? Und wie es zu diesem Bild gekommen ist, interessiert mich meistens erstmal weniger als das, was ich da sehe. Und deswegen, also ich muss dann immer extra dran denken, den Fotografen zu fragen, mit welcher Kamera das fotografiert ist, damit ich dann auch eine Antwort parat habe, weil die Frage natürlich kommen wird.
Wir haben uns neulich immer so einen Spaß draus gemacht, den Leuten Kameras zu nennen, die es überhaupt gar nicht gibt. Also von bestehenden Herstellern. Und wenn dann gefragt wurde, ja, was für eine Kamera war das denn? Und dann, ja, das war eine Leica Z78-4. Die kommt aber erst nächstes Jahr raus. Oh, wow, da sind wir ganz, ganz begeistert. Super. Ein großer Spaß toll. Für kleine Leute, ja. eine Frage, und das ist eine Frage, die ist auch Grund, warum es das Art Lab im BFF überhaupt gibt und warum wir diesen Podcast machen, ist nämlich eine ganz wichtige. Und zwar möchten wir die natürlich aus deiner Perspektive beantwortet haben, denn zu dieser Frage gibt es ganz viele Gerüchte und Hörensagen und schaurige Märchen. Wie kommst du an deine Künstler und Künstlerinnen? Kommst du auf sie zu oder kommen sie auf dich zu? Also der Fotograf mit der Mappe unterm Arm.
Ganz unterschiedlich. Den Fotograf mit der Mappe unterm Arm gibt es natürlich. Wir machen auch relativ viel. Ich weiß nicht, bei den Kollegen ist das nicht immer so einfach, aber wir machen sehr regelmäßig Mappentermine hier bei uns in der Galerie. Also ich mache eigentlich jede Woche 2 oder 3 Mappentermine bei mir in der Galerie und schaue mir Sachen an. Also das gibt es natürlich. Es gibt natürlich den umgekehrten Weg, nämlich dass ich irgendwo was entdecke und das spannend finde und dann recherchiere, was ist denn das und wer vertritt denn die und wo sitzen denn die und sozusagen auf die Künstler zugehe. Dann gibt es klassische Gegengeschäfte. Also ich versuche, einen unserer Künstler bei einer amerikanischen Galerie unterzubringen oder zumindest eine Ausstellung mal zu organisieren dort als Gastposition. Und das geht ja meistens nicht ohne Gegenleistung. Das heißt, dann hat man auf einmal eine Ausstellung im Raum, die sozusagen ein Gegengeschäft war. Und was aber wahrscheinlich der entscheidendste und der wichtigste Zugangsweg ist, das sind Empfehlungen. Also die 25 Fotografen, mit denen wir arbeiten, mit vielen dieser 25 Fotografen bin ich sehr eng befreundet. Und wenn einer von denen mich anruft und sagt, du, ich habe da was gesehen, das solltest du dir mal angucken, dann nehme ich mir schon sehr viel Zeit und schaue sehr genau hin. Das mit der Mappe unterm Arm ist natürlich am Anfang bei einer neuen Galerie einfacher, ne? Also gibt einige Fotografen, mit denen wir jetzt schon seit vielen Jahren zusammenarbeiten, da ist das genau so passiert. Die standen eines Tages da und hatten eine Rolle unterm Arm und dann hat man halt mal zusammen Kaffee getrunken, sich das angeschaut und so. Das gab es natürlich. Aber also fast jeder Fotograf, den ich vertrete, ist irgendwie auf eine andere Art und Weise zu mir gekommen. Aber also die Mappe unterm Arm ist ganz durchaus ein gangbarer Weg.
Schön zu hören. Was würdest du denn Fotografinnen und Fotografen raten, die in der Kunstwelt Fuß fassen wollen?
Also ein Publikationsprojekt ist natürlich gut, ne? Also wenn man eine Arbeit fertiggestellt hat und dann sozusagen die rumzeigt, es wäre schon wirklich gut, wenn es da ein gutes Fotobuchprojekt dazu gibt. Es gibt inzwischen so viele Fotobücher jeden Monat auf dem Markt oder jedes Jahr, dass man verzagen könnte. Ich glaube, das Gegenteil ist wahr. Ich finde, je mehr schlechte Fotobücher es gibt, desto weniger Grund gibt es für die guten, nicht veröffentlicht zu werden. Also das ist schon mal gut. Es ist gut, mit Kuratoren in Kontakt zu kommen und auf Festivals gesehen zu werden, weil das einfach ein unglaublicher Multiplikator ist und weil man dort einfach gesehen wird. Hilft durchaus, die Mappe unter den Arm zu schnallen und Galeristen aufzusuchen. Wie gesagt, ich kann nicht für Kollegen sprechen. Ich weiß, dass einige Galerien zum Beispiel so alle halbe Jahre mal so einen Portfolio-Tag machen, wo sie dann wirklich sich einen Tag hinsetzen und dann kann einfach jeder durchlaufen und so. Ich zum Beispiel nehme mir lieber ein bisschen mehr Zeit und ich sollte das eigentlich jetzt hier gar nicht sagen, sonst habe ich die nächsten 3 Wochen wieder einen Kalender vor.
Dachte ich auch gerade.
Aber rufen Sie mich bitte nicht an. Nein, aber tatsächlich, also es ist so, dass, also bei uns ist das so, dass die meisten natürlich per E-Mail Kontakt aufnehmen und dann schaue ich mir die Arbeitsproben an oder die Website an und den Termin gibt es, wenn es mich interessiert. Also wenn es geht ja sehr schnell, also ich kann ja sehr schnell sagen, ach, da würde ich gerne mehr drüber erfahren oder oh, da würde ich gerne mal sehen, wie die Prints aussehen zum Beispiel. Aber es gibt natürlich auch ganz viel, was wir geschickt bekommen, wo man sagen kann, sorry, aber das ist bei uns der falsche Ort. Ne? Das ist das ist das, wenn man also für all diejenigen, die zuhören und eine Galerie eröffnen wollen, mein Haupttipp ist, lerne freundlich Nein zu sagen. Das ist das Allerwichtigste. Man kann Repräsentationen, wenn man sie gut machen will, eben nur rein rechnerisch für eine begrenzte Zahl von Leuten machen und dann ist eben irgendwann Feierabend und es ist niemandem geholfen, wenn man ihm sagt, oh, das ist eine super Sache, ja, mal gucken, wann ich das unterbringe und dann macht man aber nichts. Das ist totaler Quatsch. Also ich glaube, dass mit einer straighten Ansage alle Beteiligten viel besser bedient sind und man muss einfach sehr viel ablehnen. Ich muss auch ich sehe ständig Arbeiten, die ich wahnsinnig gern ausstellen würde und wo ich leider absagen muss.
Was machst du denn dann?
Und dann?
Also ich meine, das freundliche Nein sagen, ja, verstehe ich, aber wenn es Sachen sind, die du wirklich gern auch ausstellen würdest, aber es geht nicht aus dem einen oder anderen Grund, wird dann vertröstet, vertagt, wird sich wieder verabredet?
Nö. Dann, also wenn die Arbeit mich wirklich interessiert und ich finde das wirklich spannend, dann und es passt bei uns einfach nicht rein, dann würde ich immer Hilfe anbieten und versuchen, das irgendwie, dann klemme ich mich auch ans Telefon und rufe Kollegen an oder versuche Kontakte herzustellen, sagen, zeig das mal da, zeig das mal da und so. Also das ist im Zweifelsfall wirklich manchmal wirklich tragisch. Also ich sehe so viel gute Arbeit, wo ich denke, oh wow, man hat auch sofort eine Ausstellung im Kopf und man kann sich sofort vorstellen, wie das dass das toll funktionieren würde, auch als Gegenpunkt zu der Arbeit und so. Und das wäre so ein spannender Dialog und so. Und das tut mir dann oft wirklich wahnsinnig leid, wenn ich dann sagen muss, ey, ganz ehrlich, gerade im Moment, ja, die letzten 2 Jahre haben wir so viele Ausstellungen absagen müssen und verschieben müssen. Und die nächsten 2 Jahre waren ja eh verplant. Und jetzt muss ich auch noch die Ausstellungen nachholen, die ich die letzten 2 Jahre abgesagt und verschoben habe. Die müssen ja jetzt auch noch irgendwann untergebracht werden in diesem sowieso schon vollen Kalender der nächsten 2 Jahre. Also im Moment zum Beispiel ist der schlechteste Augenblick, uns oder wahrscheinlich auch Kollegen anzusprechen, einfach weil wir im Moment so damit beschäftigt sind, das Verpasste nachzuholen in einem Zeitraum, der ja schon anderweitig verplant war. Also bei uns ist im Augenblick der Ausstellungskalender so dicht gesteckt. Ich kann jetzt zum Beispiel die nächsten 2 Jahre auch zum Beispiel keine Gastausstellung einladen, was ich immer sehr gern gemacht habe, weil das im Moment einfach nicht machbar ist. Also
Sagst du doch jetzt nur, damit dich nicht die 100.000
ist mir gerade eingefallen, genau.
Fotografen Zuhörer überrennen.
Ich habe mir gedacht, was könnte ich jetzt sagen, damit nicht ab übermorgen hier die ganze Zeit Telefon klingelt. Nee, aber es ist tatsächlich so. Also es ist ja, geht ja übrigens allen so, ne? Also fast alle müssen auch sich jetzt erstmal auf ihr Kernprogramm konzentrieren, weil sie da so viel verschoben und abgesagt haben, bis das wieder alles aufgeholt ist. Im Moment ist es wirklich doof, ehrlich gesagt. Also wenn du ein Projekt in der Pipeline hast im Augenblick und die Frage sich stellt, ob man es dieses oder nächstes Jahr veröffentlicht, dann vielleicht lieber nächstes Jahr, weil dieses Jahr dann auch noch ein Ausstellungsprojekt hinten dran zu bekommen, wird nicht so einfach.
Aber andererseits ist es ja auch schön, wenn dieses Jahr dann endlich wieder mal was stattfinden kann und wenn man sich wieder gemeinsam vor einem Bild versammeln kann und gucken kann und austauschen kann und so weiter.
Ja, ja, das war ja in so Wellen immer auch schon möglich wieder in der Vergangenheit, ne? Also noch zum Beispiel die Ausstellung, die letzte, die wir gezeigt haben, Ron Jude, die haben wir Anfang November eröffnet, kurz bevor wir auf die Paris-Photo gefahren sind. Das war eine ganz normale Vernissage, die fühlte sich ganz normal an, ne? Und jetzt, letztes Wochenende, war hier wieder 2G mit Impfnachweisen, checken an der Tür, nicht mehr als 15 Leute im Raum. Tobias stand die ganze Zeit in der Jacke vor der Tür und wir mussten Leute warten lassen und so. Also und drinnen alle mit FFP2-Masken, kein Verzehr, kein Ausschank. Also macht ja alles keinen Spaß, nee, im Moment, ehrlich gesagt.
Das stimmt. Eine Frage noch. Was ich tun kann, zum Beispiel die Mappe unter den Arm zu klemmen, das haben wir jetzt gehört, aber was gibt's denn, was ich tunlichst unterlassen sollte? Was sind denn die No-Gos als Künstler vor der Galerie?
Galeristen auf Messen ansprechen ist ein ganz großes No-Go zum Beispiel, denn auf Messen bin ich im Put-Out-Mode und nicht im Take-In-Mode bin damit beschäftigt, Arbeiten rauszuhauen und stehe am Stand, schau die ganze Zeit, wer kommt, welcher theoretische Sammler oder Kunde betritt gerade den Stand, wem muss ich mich jetzt widmen. Ich habe keine Möglichkeit, mich zu konzentrieren auf die Arbeit. Mhm. Die Leute stehlen einem die Zeit, ehrlich gesagt, auf Messen. Messen sind ein guter Ort, um sich vorzustellen und eine Karte dazu zu lassen und sagen, übrigens, ich bin Fotograf und wenn es okay ist, würde ich Ihnen nächste Woche mal was schicken, uns kurz und knackig zu halten. Diese etwas naive Art, am Messestand aufzuschlagen, die Mappe auf den Tisch zu legen und sagen, hätten Sie mal einen Moment, ist einfach echt weltfremd und nervt. um es mal deutlich zu sagen. Nö, ansonsten, also ein bisschen nerven muss man ja manchmal auch. Also das ist schon auch okay. Das ist vielleicht auch der Grund, warum ich viel mehr Portfolio-Reviews mit Männern als mit Frauen habe, denn denen fällt es leichter, einem auf die Nerven zu gehen, stelle ich fest. Frauen sind da manchmal zu zurückhaltend. Also ich würde mir mehr Frauen wünschen, die selbstbewusst ihre Arbeit auf den Tisch legen und sagen, hier, das schauen Sie sich jetzt bitte mal an. freue ich mich eher. nö, aber ansonsten, also so wahnsinnig viel, sind ja alles Menschen in dem Betrieb, ne? Also man kann ja mit jedem reden. Und auch auf Messen werde ich niemanden genervt wegschicken, sondern ich werde freundlich erklären, dass das gerade der falsche Moment ist und dass ich gerne nächste oder übernächste Woche mich mit ihnen ans Telefon setze. Aber nö.
Also da ist es wieder, das freundliche Nein wäre auch ein...
Ja, ein freundliches Nein.
Schöner Workshop wäre das mal für...
Ja, lerne das freundliche, genau. Nein. Ja.
Hat sowas Buddhistisches, schön.
Ja. Ich möchte nochmal in eine etwas höhere Metaperspektive aufsteigen und fast schon zum Ende unseres Gesprächs dich fragen, welche aktuellen Entwicklungen siehst du in der Kunstwelt, vor allem in der Fotografie? Also was gibt's Besonderes, was gibt's Neues, was siehst du vielleicht auch am Horizont langsam aufgehen?
Bäume
was
im
wir
Nebel.
Genau.
Also vor einem halben Jahr oder vor einem Jahr hätte ich zum Beispiel auf die Frage geantwortet, dass ich so einen ganz deutlichen Trend hin zur Abstraktion sehe, zu arrangierten Stillleben und verfremdeten, abstrahierten Arbeiten. Aber gerade in letzter Zeit sehe ich auch wieder ganz klassische, figürliche, dokumentarische Arbeiten. Also so einen wirklichen Trend kann ich nicht sehen am Markt. Also für die Fotografie am Markt ist der Trend für so eine nicht gegenständliche Abstraktion doch deutlich sichtbar. Also auch wenn man sich jetzt auf der Paris Photo umgeschaut hat, da gab es schon viel, wie jetzt auch zum Beispiel unsere aktuelle Position von Jessica Backhaus, diese Cutouts, ne, wo man gar nicht so genau weiß, sind das Collagen oder Gemälde, und auch die Arbeit von Andrea Grützner schlägt ja in diese Richtung, die so zum Innehalten einlädt, wo man so nicht so genau weiß, was sehe ich hier eigentlich, ist das eine Zeichnung oder ist das eine Fotografie, ist das eine digitale Montage oder so. Also diesen Trend habe ich so beobachtet. Davor habe ich so einen Trend beobachtet, da gab es auf einmal so wahnsinnig viele Objekte, also so Vitrinen voller Klemmklumpen und gefundenen Sachen und so, da wurden so Arbeiten so ergänzt mit so, das hatten wir ja auch bei uns im Programm, zum Beispiel mit Christian Pattersons Arbeit und so, wo dann auf einmal Skulpturen noch entstehen und gefundene Objekte zu einem Thema versammelt werden und so. Im Augenblick ist so ein, sehe ich keinen so eine, so, also keine so eine wirkliche neue Trendbewegung. Ich sehe im Augenblick eher wieder so eine Rückbesinnung auch auf ganz klassische dokumentarische Arbeiten und weg von der Inszenierung.
Ich mache jetzt zum Abschluss nochmal einen Brückenschlag zu einem vorherigen Thema, beziehungsweise auch ein neues Thema. Wir haben darüber gesprochen, wie das ist mit der Einzigartigkeit von Kunst und mit den Unikaten und so weiter. Wie siehst du denn die aktuelle Entwicklung in Sachen NFTs? Kann ein NFT so etwas sein wie das Negativ, was ich dem Sammler mitschicke, damit er dann auch das Original hat? Kann ich bei dir, wenn ich Sammler bin, NFTs kaufen? Wie stehst du zu dem Thema?
Ganz schwierige Frage. Ich war so dankbar, dass die bisher nicht aufgekommen ist. Ich habe mit NFTs große Schwierigkeiten, muss ich ehrlich sagen. Und zwar deswegen, weil ich inhaltlich da noch überhaupt nichts gesehen habe, was mich interessiert. Also der technische Hintergrund, das Verankern von Eigentumsrechten auf einer Blockchain und ein grundsätzliches Nachdenken darüber, was ist eigentlich Eigentum und so. Das finde ich alles spannend an diesen NFTs. Wenn ich mir dann zum Beispiel diese Beeple-Nummer angucke, die da bei Christie's für 68 Millionen verkauft wurde, wenn ich mir jedes einzelne von diesen 3000 Dingern angucke, das sind alles irgendwie Penela-artige, primitive Witzchen. Und ich habe inhaltlich, ästhetisch, visuell noch nichts gesehen auf dem Gebiet, was mich irgendwie interessiert hätte. Und deswegen habe ich da, weil mein Zugang immer visuell ist, irgendwie Schwierigkeiten damit. Eher so eine Art New Tech, New Economy Faszination für dieses Thema. Mir passen auch die Protagonisten alle irgendwie immer nicht. Es gab vor einem Jahr, als das in der Monopol zum Beispiel so gründlich verhandelt wurde, diese NFTs, dann irgendwann mal einen Beitrag von Hirte Steil, wo sie sagte, das sei eine Blase für Doofe. Und ehrlich gesagt, dieser Meinung habe ich mich ein bisschen angeschlossen.
Ja, aber man merkt ja eine Veränderung in dieser ganzen Geschichte. Also die pixeligen Winkelkatzen, die sind immer noch da. Ja, das ist schon richtig, aber es wird ein immer deutlicheres Augenmerk auf Fotografie in der NFT-Szene gelegt. Und das ist
macht auch Sinn, ja.
Ja, ich verfolge so ein bisschen und man merkt hier und da fast schon sowas wie ein Aufschrei, wie ein, oh, Fotografie und NFT, als ob das so was ganz Neues wird, eine Möglichkeit, die es bisher noch nicht gab oder auf die man nicht hätte kommen können. Deswegen diese Frage. Also das scheint bei dem einen oder anderen eine große Relevanz auszulösen.
Ja. Und wir haben zum Beispiel einen Künstler im Programm, den Roger Eberhardt, der hat zum Beispiel eine ganz spannende NFT-Arbeit gemacht, weil er so ein grundsätzliches Anstoßen des Denkens darüber, was über das Sammeln nachgedacht hat. Und er hat eine lustige Marktblase entdeckt. Es gab in den 1980er Jahren in der Schweiz einen total irrsinnigen Markt für die Aluminiumdeckel von Creme Döschen, also von Sahnebehältern, die zum Kaffee gereicht wurden.
Okay.
Und diese Sahnedeckel wurden mit allen möglichen Motiven bedruckt und es entwickelte sich lustigerweise ausschließlich in der Schweiz ein total hysterischer Markt um diese Alu-Sahnedeckelchen, sodass dann einzelne Sahnedeckelchen auf speziellen Auktionen 2.000, 3.000, 4.000 Schweizer Franken kosten konnten. Und dieser ganze Hype, so ein bisschen wie der Tulpenzwiebel-Hype in Holland im 18. Jahrhundert, ist dann aber auch wieder verschwunden. Und er ist so eine merkwürdige, gehypte Situation, die aber so durchlauferhitzt wahnsinnig viel Raum einnimmt und dann aber auch wieder verschwindet, wie so eine Pandemie. Er hat dann für, ich glaube, 30 Schweizer Franken hunderte von diesen Sahnedeckeln eingekauft und die fotografiert und daraus wiederum NFTs gemacht, weil es so ein spannendes Thema ist, auf diese Art und Weise über das Sammeln im Medium selbst nachzudenken. Und damit kann ich dann auch was anfangen. Das kann ich auch als Konzept dann irgendwie verstehen. Diese ganze Cryptocurrency-NFT- Nummer, das ist also, du siehst, ich drücke mich so ein bisschen um die Antwort, aber auch einfach deswegen, weil ich mich mit dem Thema zu wenig beschäftigt habe.
Also ich bin auf jeden Fall neugierig zu beobachten, was sich da entwickelt. Ich habe das Gefühl, dass das gerade so, wie du das auch schon gesagt hast, Florian, mehr von der Quantität und dem Hype ein bisschen mehr Richtung Qualität sich lehnt, was ich ganz spannend werde, weil dann wird es interessant. Dann wird es interessant und vielleicht auch noch relevanter, als es das potenziell gerade nur ist. Ja. Robert,
ich wollte gerade sagen, wenn die Hauptbotschafterin zum Thema NFT Paris Hilton ist, dann weiß ich doch schon, dass ich das nicht mehr weiter verfolgen will.
Wir haben dich viel gefragt. Du hast ganz toll geantwortet. Gibt es noch?
Ich habe auch eine ganze Flasche Volvic dabei leer getrunken. Ja.
Gibt es etwas, was wir dich nicht gefragt haben, wozu du aber unbedingt noch etwas sagen möchtest?
Nee, ich habe alles gesagt, was ich zu sagen habe.
Dann herzlichen Dank. Ich wollte eigentlich zum Abschluss dir noch eine Frage stellen, nämlich zu sagen, warum sollten Leute jetzt in deine Galerie kommen und sich die Ausstellung von Jessica Backhaus anschauen? Und ich möchte die Frage im Raum stehen lassen und jeden Zuhörer und jede Zuhörerin einladen, in echt zu dir in die Galerie zu kommen, weil ich habe die Ausstellung gesehen, ich habe mir auch was dazu erklären lassen und so macht das dann noch viel mehr Sinn, die Bilder zu sehen, die jetzt gerade wirklich bei dir in der Galerie hängen.
Und wer dazu Informationen haben möchte, wir haben natürlich alles, fast alles, worüber wir hier gerade gesprochen haben und wo es die Möglichkeit dazu gibt, auch verlinkt, dass man genau sehen kann, wo ist es denn, wo muss ich denn hin, worüber haben wir denn da gesprochen, den ein oder anderen Künstler verlinkt, deine Galerie natürlich und freuen uns für dich über zahlreiche Besucher, ob mit oder ohne Mappe unterm Arm. Ja, ohne wahrscheinlich. Erstmal.
Ich freue mich auch über die mit.
Ja, Dankeschön.
Ja, danke.
Robert. Danke euch. Vielen Dank.
Euch vielen Dank fürs Zuhören. Für uns war das Gespräch mit Robert Morath spannend und unterhaltsam und wir hoffen natürlich, dass es euch auch gefallen hat. Wenn ihr übrigens einen spannenden Gesprächspartner zum Thema Kunst und Fotografie wisst oder vielleicht selbst ein Thema habt, dann schreibt uns doch gerne an art-lab@bff.de. So, jetzt nochmal herzlichen Dank fürs Zuhören. Macht's gut, bis zum nächsten Mal.